Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Und heute bin ich besonders aufgeregt, weil ich einen Live-Gast da hier bei mir im Büro sitzen. Ist ja das schon selten genug. Dann auch noch einen Gast mit einer eigenen Wikipedia-Seite, ist ja nochmal seltener. Ah. Und auch noch jemanden, den man kennt aus Sport, Fernsehen und bald auch Online- und App-Begleitung. Herzlich willkommen, Toni Inauer. Grüß dich.
Servus Markus, schön, dass ich bei dir da bin. Du hast zwar gerechnet, dass wir das digital machen, aber ich bin halt noch mit einem Bein analoger Saurier.
Ja, der Toni ist immer für Überraschung gut, gell? Da steht der Toni vor der Tür. Ja, wunderbar. Jetzt bist du schon eine Weile nicht mehr da gewesen, wir haben gerade zuerst gescherzt. Du hast einen Parkplatz gesucht, da wo der Parkplatz früher war, ist jetzt ein Haus.
So entwickelt sich das Leben, ja.
Genau, also wir kennen uns schon eine Weile. Du bist der Buchautor und bist Fernsehkommentator, so heißt das, glaube ich, richtig,
gell? Ja, Fernsehexperte war ich bis zum Februar 23, dann habe ich mich da zurückgezogen.
Okay, ja, also die Zeit war anders besser. Ja, wunderbar. Zeit war anders.
Ich habe das 12 Jahre gemacht, war sehr, würde ich sagen, lehrreiche, spannende, aufregende Zeit, nochmal das zu machen. Ist ja nicht mein Hauptberuf, aber doch meine Kernexpertise, Spitzensport, Skispringen, Leistungssport, Leistungspsychologie ein bisschen.
Ja, Psychologie ist auch besonders spannend. denkst du vielleicht, lieber Zuhörer, jetzt sagen wir im Podcast, Digitalisierung ist für dich, jetzt sitzt da eine Skisprunglegende, was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Ja, das werden wir jetzt heute herausfinden, gell? Wir haben gesagt, wir schauen einfach mal, wo es uns hintreibt, wobei ein bisschen einen Plan haben wir schon. Erzähl mal, Toni, du bist ja auch im digitalen Bereich in diversen Aufgaben, diversen Agenten drin. Gib uns mal einen kurzen Überblick, was du da im Digitalisierungsbereich machst.
Naja, vielleicht so. Ich bin jetzt im Regelpensionsalter angekommen. Wir sind die erste Generation, wo wir gemerkt haben, hinter uns kommen solche, die viel mehr verstehen, die mit dem Ganzen aufwachsen. Wir sind absolut analog aufgewachsen, aber wenn man berufstätig ist und neugierig ist, dann wird man an dem natürlich nicht vorbeikommen. Und seit Jahren und Jahrzehnten begleitet mich natürlich Digitalisierung in wachsendem Ausmaß, weil nach dem Prinzip Digitalisierung, kleiner Finger, ganze Hand, wenn man einmal damit anfängt, dann ist man tief, tief drinnen und mit allen Segnungen und mit allen diesen wunderbaren Dingen, die die Digitalisierung uns beschert hat und die das Arbeiten schneller, differenzierter, vielfältiger gestalten, kommen natürlich auch andere Dinge mit, dass man nicht mehr rauskommt, oder? Und dass die Digitalisierung sich, und darum soll man sich die Partner auch gut aussuchen, mit denen man zusammenarbeitet, dass es nicht so krake wird, dass man einfach zu viel Zeit braucht, um ständig eigentlich mit den Werkzeugen beschäftigt ist, statt mit der Anwendung dieser Werkzeuge. Das ist so ein Thema, das wir natürlich auch in unterschiedlichen Berufssegmenten, in denen ich tätig bin, schon kennenlerne. Aber ich komme aus einer Sportart, die an sich innovationsgetrieben ist, Skispringen. Wir haben immer wieder Dinge vorangetrieben, Erneuerungen, sei es im Materialbereich, sei es im Reglementsbereich. In manchen Dingen waren die erst umsetzbar, als Digitalisierung in ausreichendem Maß vorhanden war, dass man Videoweitenmessung präzise, besser, verlässlich machen konnte, dass unterschiedliche Formate in Echtzeit, wenn es darum geht, Windeinfluss, Gatewechsel und so weiter, in kürzester Zeit einzubeziehen in einen Algorithmus, der dann am Ende, obwohl der eine Springer kürzer gesprungen ist als der andere, aufgrund der eingespeisten Umweltbedingungen doch der andere gewinnt, überraschenderweise, weil es um Leistungsgerechtigkeit geht. Und das geht nur, wenn man digitale Programme hat, die im Hintergrund ablaufen.
Ja, das ist ja gerade im Skisprung eine komplexe Sache, so wegen Gerechtigkeit.
Genau.
Wind von vorn, hinten, Seite, was auch immer, dann noch irgendwelche Haltungsnoten oder sowas von den Richtern. Man merkt, ich bin Laie, gell?
Ja, aber das sind viele Laien, interessierte Laien, die das vor dem Fernseher schirmen und mittlerweile natürlich auch streamen und so weiter, sich anschauen. und trotzdem das Gefühl haben wollen, sie verstehen schon auch, warum der gewinnt. Und das geht es natürlich dann auch einerseits um Rechenprogramme im Hintergrund und andererseits aber auch um die Darstellung der Ergebnisse, dass die mitvollziehbar sind und die Spannung nicht komplett verloren geht, weil der Rechner immer etwas anderes herausspuckt, als das Gefühl beim Zusehen sagt. Und nur so bleibt eine Sportart vermarktbar und verkaufbar. Ja.
Okay. Du bist ja selber WM-Gewinner, mehrfacher Olympiamedaillenträger und ich zähle es nicht alles auf, ganz viel halt. Du musst einen riesen Raum voller
Medaillen. Zu unserer Zeit war es noch nicht so einfach, weil es keine Mannschaftstitel gab. Heute gibt es ja eine Inflation an Medaillenträgern und so weiter, die dann zu viert diese Medaillen schaffen.
Gemeinsam quasi, ja.
Gemeinsam und unsere Generation, die gibt es eigentlich nur Individual- und Einzelmedaillenträger und dann ist es halt doch ein bisschen ein Unterschied, auf den ich manches Mal süffisant hinweise, dass ein Unterschied ist, ob ich Olympiasieger im Einzel bin oder im Team.
Das heißt, deine Medaille, die hast du alle für dich ganz alleine.
Ja, ja. Und ab und zu finde ich es nicht so, wie momentan suche ich gerade meine Weltmeisterschaftsmedaille.
Hast du sie verlegt?
Ich habe sie nicht aufgehängt. Irgendwo habe ich sie verlegt. Ja, die olympischen Medaillen habe ich gefunden, aber ich habe sie einmal, das sollte man alles digital abspeichern. Ja, dann besteht wieder eine Gefahr, dass sie natürlich andere wissen, wo ich sie habe, wenn wir gehackt werden.
Ja,
aber ich habe sie in einem Hotel in Wien einmal liegen lassen und bin dann 3 Wochen später von einem ehrlichen Gast, der sie an der Rezeption abgegeben hat, bin ich gerettet worden und habe so meine Medaillen wieder bekommen.
Ja, Wahnsinn. Denke ich mir, es läuft alles so strukturiert ab, aber solche Veranstaltungen, solche Wettbewerbe haben doch einen gewissen Improvisationsanteil, oder? Wo ein bisschen Hektik aufkommt und dann...
Ja, absolut, weil es eben in der Natur stattfindet. Wir sind kein Hallensport, wir sind abhängig von Wind und Wetter auch, und zwar sehr stark. Erstens mal von der Durchführbarkeit der Wettkämpfe, und da gibt es ja auch Aufzeichnungen, Windmessgeräte, daran gekoppelte Freigabe, Ampelsysteme und dann letztendlich aber noch Menschen, die auch noch Entscheidungen treffen müssen. Das ist also ein Konglomerat an Dingen, wie das halt vielfach bei komplexeren Abläufen der Fall ist und wann im Risikobereich Entscheidungen getroffen werden müssen. Man speist ein und muss dann mit diesen Daten doch letztendlich mit Urteilsvermögen, das kann man ja noch nicht so leicht digitalisieren, auch mit KI noch nicht, sondern Urteilsvermögen ist noch etwas spezifisch Menschliches, Psychologisches, Erfahrungsbasiertes, und so treffen dann auch einzelne Funktionäre bei Skispringen Entscheidungen. Und die Digitalisierung oder die technisch ermittelten Details sind quasi nur Entscheidungshilfen.
Ja, im Endeffekt. Also zumindest jetzt mit dem ganzen KI-Thema, es kommt das ja wieder auf, aber grundsätzlich soll es ja so sein, dass die Digitalisierung ein Werkzeug ist. Nicht? Also man hat einfach mehr Daten zur Verfügung, man hat vielleicht auch Berechnungswege, die sonst da sind, entweder aufgrund der Geschwindigkeit aus dem Bauch erfolgen oder eben sehr langwierig werden, abgekürzt. Nur grundsätzlich die Entscheidung dann wieder bei denen, die sich dann wirklich damit auskennen, mit dem Thema, jedenfalls selber schon Erfahrungen damit haben.
Ja, richtig. Wir haben jetzt ein jüngstes Beispiel in der österreichischen Parteipolitik beziehungsweise beim Wahlvorgang.
Also der Connect ist schon komplex sein, ja.
Dass es letztendlich doch ein Mensch sein muss, der Ergebnisse dann interpretiert und prüft, ob die Ermittlungsprozesse, die dort gemacht worden sind, von einem Programm, das hundertprozentig funktioniert, ob das auch richtig interpretiert wird. Und dort können eben auch dort noch Fehler gemacht werden, wie man sieht.
Genau, ja. Die Interpretation lässt natürlich dann auch gewissen Spielraum zu, was dann wirklich nach außen kommuniziert wird.
Naja, das ist auch eine alte Geschichte, nicht? Wenn wir nur Wahlen sehen. Und da ist eben der große Unterschied zum Leistungssport, vorher Spielregeln überlegt werden, die eine gewisse Eindeutigkeit haben, die einerseits Chancengleichheit versprechen, gleichzeitig zu erbringende Leistung, was im Skispringen schon schwierig ist. Das ist nicht so wie bei einer Segelregatta, dass alle 50 Starter gleichzeitig beim selben Wind hinaus starten, weil genug Platz ist. Skispringen findet nacheinander statt und das können sich halt im Minutentakt die Bedingungen und die Chancengleichheit ändern, und mittels Digitalisierung und mittels Erfassung der Umweltdaten versucht man dann doch eine zumindest abstrakte Chancengleichheit herzustellen.
Respekt für das Bemühen, auch als Beobachter von außen. Ich denke oft, mein Gott, wie, da musst du dann als Athlet auch gute Nerven und ein gutes Selbstbewusstsein haben, nicht? Weil ganz hundertprozentig fair wird sich niemand behandelt fühlen oder oft einmal jemand nicht behandelt fühlen. Das ist halt Teil dieser Disziplin. Und um jetzt nochmal den Schlenker auf heute zu kriegen, du machst ja jetzt schon länger nicht mehr aktiv im Skisprung. Sport mit. Du hast Aktivitäten, die jetzt gar nicht jeder so kennt. Und dass du als Redner und Speaker unterwegs bist, das wissen wahrscheinlich nur einige, aber einige, die wahrscheinlich schon auf Bühnen erlebt haben und du dort mit Inputs und Erfahrungswissen aus dem Sport die Leute, die dann aus Wirtschaft und sonstigen Bereichen kommen, inspirierst und ihnen neue Gedanken mitgibst. Du bist auch Autor, Buchautor. Wann ist das erste Buch? Das ist schon länger, gell?
Das ist jetzt mein erstes Buch, da habe ich jetzt nur die zwei letzten. Das erste Buch ist 1992 erschienen.
Jesus Kritischer Maria. Punkt. Wie viele hast du schon geschrieben?
Mittlerweile bin ich beim vierten Buch. Ja. Also Brezina hat 100 Mal so viel.
Er macht das hauptberuflich.
Ja. Und bin jetzt beim vierten Buch. Das erste Buch, der Kritische Punkt, gibt es mittlerweile, und da sind wir wieder beim Thema, nur noch in digitaler Form. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, auch Risiko zu minimieren, indem man das nicht haptisch und als Buch in der Druckerei herstellen lässt und nicht weiß, soll ich jetzt 2.000, 10.000 oder 7.500 Stück, und das ist davon ist der Geschäftserfolg auch letztendlich abhängig, ob ich da die richtige Einschätzung mache. Bisher ist es gut geglückt, mit allen Büchern sie gut zu verkaufen, und da ist eben die Digitalisierung, bietet da eine neue Möglichkeit, bietet vor allem für Autoren viele Möglichkeiten, auch im Eigenverlag sich etwas zuzutrauen. Ich mache das über den Christian Seiler Verlag, CSV Verlag, gemeinsam mit dem Christian, sehr guter Freund von mir. Da auch eine absolute Segnung der Digitalisierung, obwohl ich gestehen muss, ich lese wahnsinnig gern Bücher, die ich in der Hand habe, die ich auch sammle, die zu Hause meine Bücherschränke füllen. Das hat für mich mit Selbstwahrnehmung, mit Lebensgefühl, mit Kultur, mit Identität auch zu tun. Ja.
Bin ich ganz bei dir. Ich bin auch ein Papierbuchmensch. Glaubst du davon, dass es für meine Augen so angenehm ist? Ich sitze den ganzen Tag vor irgendwelchen Displays. Ja, ja. Und das Schöne ist, die Dinger vibrieren nicht, da kommt keine E-Mail rein. Die sind einfach nur das, was sie sind, ein Buch. Das ist genau zu dem Thema, was draufsteht. Also herrlich. Da muss man sich gar nicht großartig überwinden, sich nicht ablenken zu lassen.
So ist es.
Und wenn es mal runterfällt, dann ist es zwar nicht mehr so schön, das, was mir im Herzen immer wehtut, aber kaputt ist.
Wenn man ja gerade in der Badewanne, wie Freund gewisse Mann, dass die Bücher liest. Ja.
Gut, das kommt am elektronischen Device auch nicht so gut, auch wenn die Dinge auf Wasser sind. Aber da bin ich ganz bei dir. Bücher haben schon was. Und sei es auch die Haptik, dass man wirklich was merkt, jetzt mache ich was anderes als im Alltag.
Ja, ich habe vielleicht deshalb auch ein bisschen weniger Einstiegsängste gehabt in diese ganze Digitalisierung, weil es geht ja letztendlich, braucht man auch analoge Fähigkeiten. Ich habe, als ich einmal verletzt war, vor vielen Jahren, hat unser Trainer vorausblickend die Idee gehabt, lernt alle blind, 10-Finger-System, Schreibmaschinen schreiben. Okay. Das ist eine Kulturtechnik, die man damals halt an diesen Tippmaschinen gelernt hat. Das ist so wie die Vorstufe von Klavierspielen, zu wissen, wo geht der Finger, ohne ihm zuzuschauen, wo geht er hin. Ist ein spannender Lernprozess und war für mich als Einstieg dann mit einem Computer, damals mit einem Mac PowerBook oder wie sie geheißen haben, einzusteigen, habe ich weniger Berührungsängste gehabt, weil ich gedacht habe, also die Tastatur kenne ich ja mal schon. Und so habe ich, das war mein, also 1992, ein halbes Jahr zuvor, habe ich eben begonnen, mich das erste Mal mit Computern zu beschäftigen für mich, und dann gemerkt, dass das für mich tatsächlich ein hochspannendes und wirksames Werkzeug werden könnte. Und das war der Einstieg in diese Welt mit diesem ersten Buch, der Kritische Punkt. Und dann auch zu merken, dass man da sehr gut Daten sammeln, ablegen, einen Schreibtisch herstellen kann. Also Sachen, die er bisher nur analog gekannt hatte. Und dann habe ich gemerkt, das macht mein Arbeiten schon spannender, macht mich unabhängig, macht mich mobiler, unabhängig von dem, wo ich gerade bin. entspricht meinem Lebensstil. Ich bin viel unterwegs und habe quasi mein Büro dabei. Das sind so die Einstiegsvoraussetzungen, die für euch Digital Natives alle völlig normal sind. Für uns war es ein Riesenumbruch. Ja.
Ist nicht, dass du mich Digital Native nennst, gell?
Wenn ich deinen grauen Bart anschaue, aber du bist ja
45. kann auch ein Commodore 64. Ja. aber gut, ich meine, es liegt ja wirklich, wenn wir gerade von wegen Zeitspannen sprechen, es heißt ja gerade aktuell KI, es ist über Nacht ist die KI da. Ich habe da ein Buch liegen, das habe ich extra aus meinen Untiefen meiner Bibliothek geholt, das Buch aus Künstliche Intelligenz. Erste Auflage ist 1986.
Stell dir vor.
Und gelesen habe ich es 1991, weil da habe ich es gekriegt, das war dann die Auflage. Und darüber wird schon, also es ist ein ganzes Buch über Künstliche Intelligenz, was denn das ist. Und wenn man da drin liest, sieht man, dass es seit den 60er Jahren funktionierende Systeme gibt. Also es war eine lange Nacht, über die das dann zum Erfolg kam. Und so gesehen ist Digital Native auch immer eine Frage der Wahrnehmung, nicht, wann man sich damit auseinandergesetzt hat.
Ja, ja.
Also gefühlt ja, weil es seit quasi jungen Teenager-Alter an mich damit beschäftige. Allerdings, wenn ich so meine Kollegen oft zuhöre, da in der Firma, da muss ich oft mal einen Dolmetscher anheuern, damit ich verstehe, was sie sagen.
Ja, das ist dann sicher eine deutlich andere Welt. Ich habe ja auch zwei Enkelinnen im Brenzer Wald. Mhm. Und obwohl auch die Familie dort versucht, also sie nicht ununterbrochen an den Bildschirmen zu lassen, merkt man, dass sie mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit und mit weniger Staunen, sondern einfach zur Welt gehörend diese ganzen Devices und diese ganzen Displays zu bedienen lernen und nicht mehr um die Ecke denken müssen, wie könnte jetzt das gehen, sondern das ist für mich Digital Native, dass man mit einer ganz großen Automatismus und Selbstverständlichkeit ohne immer wieder daran zu denken, dass das ja eigentlich gar nicht funktionieren kann, sondern dass man davon ausgeht, dass das einfach so funktionieren hat, wenn man damit einfach aufgewachsen ist, so wie man bei uns halt in Tirol war, wenn ein Wasserhahn auftritt, würde es mich schon sehr wundern, wenn da kein Wasser rauskäme.
Ja, das ist schön, da fällt mir jetzt spontan, weil du das gesagt hast, eben das nicht drüber nachdenken ein. Ich habe vor, letztes Jahr war das, glaube ich, haben wir Firmenveranstaltung an Bergislo gehabt, auf der Sprungschanze mit Führung. Mhm. Und da hat uns der Springer, der da dann auch bei uns vorbeigerauscht ist, weil da kurz da eingeführt in diese Sportart. Und zum Nachdenken hast du ja auch nicht so wirklich Zeit, ne?
Ja, am Schanzentisch
schwer. Ja, eher vorher, aber dann eher nicht mehr. Und so ähnlich ist halt, wenn ich bei jedem Mausklick vorher überlegen muss und wie das haut das hin, ist glaube ich genauso wenig, vielleicht nicht so lebensbedrohlich, aber nicht so konstruktiv, wie wenn du überlegen musst, traut mir das jetzt und ich muss jetzt da. Ja. Das müssen Reflexe sein, das muss einfach funktionieren. Und ein Vertrauen da sein, dass das so klappt, sonst kriegst du jetzt mal da die Panik.
Sind Automatismen, die natürlich über Gewohnheiten gebahnt worden sind und die dann auch unter Stress, unter Druck, da genügt dann auch ein Auslösereiz, dass das dann Schritt für Schritt so abläuft, wie es ablaufen soll. Und man hat das in komprimierten Bildern abgespeichert und der Körper oder unser Gehirn liefert dann die Aktionen dazu, die man braucht. Ja.
Übrigens hochspannend, liebe Zuhörende. Gern das einmal entweder da bei uns in Innsbruck am Bergisl so eine Führung zu machen, weil man kann wahnsinnig viel ableiten von dem Ganzen. Vor allem, wenn du das mal wirklich mitkriegst, wenn du am Schanzentisch steht und der pfeift da mit 120 vorbei.
Am Schanzentisch hat dann Bergisl ungefähr 90, 95, bei der Landung dann 110.
Ja, unglaublich. Also da war es dann, dass da keine Zeit zum Überlegen ist, sondern das muss einfach sitzen.
Und ich habe gerade kürzlich so eine Führung auch mir wieder angeschaut, weil ich mit einer Gruppe auch oben war und muss sagen, die haben das jetzt mittlerweile, gescheite Burschen, der Martin Nagilla leitet das und die können das auch sehr, sehr gut und hochinteressant erklären, diese komplexen Abläufe, sodass man wirklich einen Lernprozess hat, wenn man da dabei ist und diese Sportart dann ganz anders begreift und wie gesagt auch Analogien ins eigene Tun auftaucht.
Ja, wirklich sehr inspirierend, also kann ich nur empfehlen. Gut, jetzt hast du mir aber erzählt, du hast doch jetzt auch noch digitale Agenten bei dir. Du bist ja mit deiner INA und Facts als Beratungs-, sagen wir mal Agentur am Weg. Mhm. Und da gibt es ja in dem Umfeld noch was.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.